guys. Yeah.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 1. Mai 2026. Wenn ihr diese Sendung live zwischen 18 und 19 Uhr am 1. Mai hört, läuft das erste Maifest im Grün noch, und einen Rückblick darauf sowie auf das Fest am Stühlinger Kirchplatz hört ihr dann am Montag im Info. Wir blicken erstmal zurück auf die Take Back the Night Demo gestern. Und den 1. Mai, den betrachten wir näher aus der Perspektive Innsbruck. Auch dort gab es eine große Demonstration und wir hören einen O-Ton daraus. Außerdem schauen wir auf Arbeitsbedingungen in einer speziellen Branche. Es knirscht dort an den Musikschulen in Baden-Württemberg. Anschließend wenden wir uns dem Thema Antifaschismus zu, mit einem Ausblick auf die Gruppenreise zum Protest gegen den AfD-Parteitag in Erfurt im Juli. Und zum Schluss gibt es noch den Witz der Woche. Bei der Walpurgisnacht, der Nacht auf den heutigen 1. Mai, fand in Freiburg einmal mehr die Take Back the Night Demo statt. Zahlreiche Reden von der Kundgebungen dort könnt ihr in Kürze auf rdl.de nachhören. Hier hören wir eine ausgewählte Rede, die sich mit digitaler sexualisierter Gewalt beschäftigt.
Hallo zusammen. Schön, dass wir alle hier sind. Wir sprechen hier und jetzt über sexualisierte Gewalt, über digitale sexualisierte Gewalt, aktuell an der Uni in Freiburg hier. Und wir sprechen über das institutionelle und gesellschaftliche Versagen. Kurz zu uns: Wir sind aus autonomen, anarchistischen und queerfeministischen Zusammenhängen. Wir fühlen uns dem intersektionalen Feminismus und Antifaschismus verbunden. Also, habt ihr das verstanden bis jetzt? Also wir fühlen uns dem intersektionalen Feminismus und Antifaschismus verbunden, also gegen jegliche Art von Diskriminierung und Unterdrückung. Und so sind wir auch politisch unterwegs.
Ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir hier noch Spanisch und Englisch Übersetzung haben. Unser Redebeitrag kam ein bisschen spät. Deswegen, falls ihr Übersetzung braucht, meldet euch. In diesem Jahr, als sich die ersten helleren Tage gezeigt haben, wurden wir hier in Freiburg von einem Fall erschüttert, der direkt vor unserer Haustür stattgefunden hat, keine 100 Meter von hier entfernt. Ein 57-jähriger ehemaliger Mitarbeiter der Uni Freiburg filmte zwischen 2009 und 2024 systematisch mehr als 800 weiblich gelesene Personen, gegen ihren Willen mit versteckten Kameras. Er filmte sie im Bad in einer Wohnung, die er an ErstsemesterInnen vermietete. Er filmte KollegInnen auf Dienstreisen, er filmte bei Beratungsgesprächen unter den Rock und er filmte auf der Unitoilette. Im März fiel das Urteil am Amtsgericht Freiburg. 1 Jahr und 9 Monate auf Bewährung wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Verhandelt wurden nur 61 der rund 800 Fälle. Der Grund dafür: alles vor 2019 war bereits verjährt. Das Urteil wird nicht ansatzweise dem gerecht, was hier passiert ist. Es verkennt die systematische, über 1,5 Jahrzehnte geplante und ausgeführte sexualisierte Gewalt und nennt sie nicht beim Namen. Seit Bekanntwerden des Falls gab es Kundgebungen. Es wurden Redebeiträge gehalten und Solidarität bekundet. Und das war richtig und wichtig. Aber es fehlt etwas. Es fehlt die breitere, anhaltende Skandalisierung dieses Falls in seiner vollen Dimension. Denn es gibt etwas, das nie laut genug gesagt worden ist. Laut aktuellem Kenntnisstand könnten alle Menschen, die zwischen 2009 und 2024 eine bestimmte Damentoilette auf dem Unicampus benutzt haben, auf diesen Aufnahmen sein. Wir reden hier also nicht von einer Handvoll Menschen. Wir reden von tausenden Menschen, die in Ungewissheit leben, die nicht wissen, ob Aufnahmen von ihnen existieren. Und diese Ungewissheit selbst ist eine Form von Gewalt. Die Uni hat Bemühungen signalisiert. Sie hat den Mitarbeiter sofort entlassen und hat ein FAQ auf ihrer Webseite geschaltet. Doch wenn wir das genauer unter die Lupe nehmen, wird klar, dass sie auf viele Fragen überhaupt keine Antworten hat. Seit Bekanntwerden des Falls sind über 2 Jahre vergangen. 2 Jahre hatten die Universität Freiburg und die Ermittlungsbehörden Zeit, einen Fahrplan zu entwickeln. Für die tausenden Menschen, die gerade noch nichts wissen. Beide haben die Zeit ungenutzt verstreichen lassen. Nur wenig dringt über den Aufarbeitungsprozess der Universität nach außen. Das könnte auch daran liegen, dass sich die Universität gerade in einem Verfahren befindet, um Exzellenzstatus zu erhalten. Wir hören vor allem davon, dass Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden. Jede Stelle verweist auf die nächste. Und jetzt, wo der öffentliche Druck wächst, rollen die ersten Köpfe. Vor einigen Tagen wurde die zuständige Personalchefin fristlos gekündigt. Sie hatte versucht, in einer ausführlichen Dokumentation offenzulegen, dass sie das Rektorat umfassend über den damals schon verdächtigen Täter informiert hatte. Die Unileitung machte daraus nun einen Datenschutzvorfall mit dem Vorwurf, die Personalchefin habe die Daten der Betroffenen nicht ausreichend geschützt. Als wäre das eine Antwort, als wäre eine Kündigung Aufklärung. Und das ist nur eine der vielen Ungereimtheiten in dem Fall. Bis jetzt heißt es im FAQ der Uni, man habe von den Aufnahmen auf der Unitoilette erst über den Strafprozess erfahren. Wie kann das sein, wenn doch eine umfassende polizeiliche Durchsuchung der Räumlichkeiten 2024 stattgefunden hat? Fragen über Fragen und wenige Antworten. Ich selbst bin zum zweiten Mal in meinem Leben potenziell von Spycamming betroffen. Zum zweiten Mal muss ich mich mit diesem Mindfuck auseinandersetzen. Mit der Frage, ob ich irgendwann, irgendwo beim Pinkeln oder Scheißen gefilmt worden bin, unbemerkt. Und zum zweiten Mal muss ich mir die öffentlichen Diskurse dazu reinziehen. Mit der gewaltvollen Sprache, die darin manchmal für mich produziert wird. Mit den Framings, die mir wehtun. Ich sage das auch deshalb aus einer queeren Perspektive, weil ich möchte, dass es gehört wird. Nicht alle Betroffenen sind Frauen. Dieser Fall betrifft Menschen, alle Menschen, die eine bestimmte Toilette benutzt haben. Dieses Mal will ich es wissen und habe mich bei den Ermittlungsbehörden gemeldet. Und was dann passiert, ist genauso underwhelming wie empörend. Die Ermittlungsbehörden stellen keine zeitliche Perspektive in Aussicht, wann Klarheit kommt, wann Aufnahmen gesichtet sind, wann man weiß, wer betroffen ist. Schlimmer noch, es wird einem implizit davon abgeraten, Fälle vor 2019 überhaupt zu adressieren, weil sie strafrechtlich verjährt sind. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, denn als geschädigte Person hat man sehr wohl auch bei verjährten Fällen Anspruch auf zivilrechtlichen Schadensersatz. Man bleibt im Ungewissen und wird dabei auch noch unvollständig informiert. Wir müssen uns empören und wir müssen skandalisieren. Gemeinsam sind wir stärker als die Strukturen, die Machtmissbrauch ermöglichen und decken. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Uni das Wohlergehen ihrer Mitarbeitenden zugunsten ihres guten Rufes hinten anstellt. Lasst uns dabei aber auch realistisch bleiben. Wir können das nur im Miteinander und dürfen uns nicht auf Strafrechtsfeminismus verlassen. Also, lasst uns nerven. Lasst uns unangenehme Fragen stellen. Lasst uns vor den Türen der Universität stehen und nicht weggehen, bis eine vollständige Aufklärung hergestellt ist.
In den letzten 50 Jahren haben autonome FeministInnen und QueerfeministInnen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt viel aufgebrochen und erkämpft. Sexualisierte Gewalt war vor 50 Jahren ein absolutes gesellschaftliches Tabu. Es gab nicht einmal Worte dafür. Das in seiner Dimension aufzudecken und aufzubrechen und als Wissen durchzusetzen, das allein war ein Kraftakt und auch gefährlich. Die Widerstände waren immens. Das ist heute nur noch schwer vorstellbar. Dem entgegenzutreten beinhaltete auch, den Aufbau von kollektiven Gegenmodellen und Strukturen, zum Beispiel autonome Zentren, Schutzhäuser, Selbstverteidigung, Notrufe, das Initiieren von gesellschaftlichen Debatten, auch von Gesetzesänderungen. Von damals bis heute sind es hauptsächlich autonome und Queerfeministinnen, die grundsätzlich eine andere Gesellschaft ohne jegliche Gewalt wollen und wollten. Nicht Reformen oder mehr Privilegien. Sie sind es, die grundsätzlich so gut wie alle patriarchalen gesellschaftlichen Normen und Institutionen in Frage stellen. Geschlechterbinarität und Geschlechterrollen, Beziehungssysteme, die Absolutheit von Ehe und Familie als Lebenskonzepte, die Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts war vieles von dem, was durchbrochen und verändert worden ist. Die Gesellschaft hat sich dadurch sehr verändert. Aber die patriarchalen Grundstrukturen, die Tatsache und das Ausmaß sexualisierter Gewalt konnte nicht verändert werden. Nicht im Kern. Die sexualisierte Gewalt ist nicht weniger geworden. Im Gegenteil. Es werden neue Formen entwickelt und ausgeübt. Die sexualisierte Gewalt verändert immer wieder ihr Gesicht, wie hier bei sexualisierter digitaler Gewalt. Wir haben vor 50 Jahren gedacht, die Gesellschaft müsste zusammenbrechen, wenn das Ausmaß, die Ungeheuerlichkeit, die Dimension von sexualisierter Gewalt sichtbar wird. Ist sie nicht. Die Gesellschaft hat sich daran gewöhnt. Es gibt Aufschreie wie bei den Epstein-Files, Giselle Pellicot, Colleen Fernandez und die sind auch wichtig. Auch die Anlauf- und Beratungsstellen, alle Angebote sind wichtig, sie federn viel ab. Aber es sieht aus, als wäre für alles gesorgt. Nein, die Grundstruktur bleibt. Was sich in den letzten 50 Jahren auch nicht geändert hat, ist die mangelnde praktische Solidarität von cis-männlich sich identifizierenden Personen. Das muss sich ändern. Vieles muss sich ändern, institutionell, strukturell, staatlich, aber auch das Verhalten männlich sozialisierter Personen als soziale Gruppe muss sich ändern. Wenn circa die Hälfte aller Personen einer Gesellschaft potenziell von sexualisierter Gewalt bedroht ist, darfst du nicht zuschauen. Es vielleicht schrecklich finden und sich zurückziehen, ist einfach keine Option. Sich verhalten, eingreifen, in Verbindung gehen. Individuell und strukturell ist eine Notwendigkeit, moralisch und politisch. Sich berühren lassen, Empathie zeigen. Es braucht dazu eine klare, nachhaltige Entscheidung, etwas verändern zu wollen, aktiv. Dabei geht es auch primär darum, sozialisierte Männlichkeitskonzeptionen zu beerdigen und neue Entwürfe zu entwickeln und vor allem sie zu leben und parallel politisch zu agieren. Die Liste der praktischen, konkreten Vorschläge ist lang. Wir haben mal bei FreundInnen nachgefragt. Unsicherheit sichtbar machen und kommunizieren, ohne zu erwarten, dass Flinterpersonen sie auffangen. Emotionale Arbeit übernehmen. Flinter zuhören, Büchertexte von Flinterpersonen lesen. Sich öfters rückversichern und Konsens abfragen. Weniger Raum einnehmen, ob durch viel Reden, breitbeinig sitzen, mitten im Weg stehen. Am besten nie in reinen Männergruppen im öffentlichen Raum unterwegs sein und wenn doch, sich leise verhalten und die anderen Dudes aus der Gruppe zur Ruhe bitten. Bei Lockerroom-Talk und Bro-Gehabe nicht mitmachen und direkt widersprechen. Wenn du dich mit Patriarchat beschäftigst, nicht vor allem dir selbst leid tun, weil du auch unter dem Patriarchat leidest. Einfach mal nachfragen, Verständnis zeigen, dem Gesagten unhinterfragt Glauben schenken, Care-Arbeit machen, putzen. An alle hier Anwesenden, besonders an die, die sexualisierte Gewalt in welcher Form auch immer in ihrem Leben erleben mussten. Wir fühlen uns verbunden, solidarisch und teilen unser Mitgefühl und unsere Kraft. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, solidarisieren und ansprechbar sein. Verändern wir die Welt! Jetzt!
Und noch ganz kurz zum Abschluss, wir arbeiten auch journalistisch und aktivistisch zu dem Fall. Also falls ihr gerade zuhört und Mitarbeitende an der Uni seid oder sonstige Informationen habt, meldet euch bitte. Wir brauchen dringend mehr Infos, um eine breitere Öffentlichkeit herzustellen und die vollumfängliche Skandalisierung dieses Falls nachzuholen. Danke.
In Innsbruck gab es am heutigen 1. Mai gleich drei Demonstrationen. Die sozialdemokratische, die kommunistische und die autonome Demo. Linda ist für RDL auf der autonomen Demo mit circa 2000 Leuten mitgelaufen. Das war die größte 1. Mai-Demo in Innsbruck seit Jahrzehnten. Und sie stand unter dem Motto internationale Solidarität gegen Aufrüstung und Militarisierungen. Wir hören aus dieser Demo eine Rede der Industrial Workers of the World, die sich mit der Geschichte des 1. Mai aus österreichischer Perspektive beschäftigte.
Liebe Genossinnen, liebe Freundinnen, liebe Klassengeschwister, wir versammeln uns heute hier zum 1. Mai. Allgemein bekannt ist der 1. Mai auch als Feiertag und Ausgleich zur omnipräsenten Lohnarbeit. Und für viele bedeutet der 1. Mai heuer auch ein verlängertes Wochenende. Aber die Geschichte, warum wir gerade heute hier uns versammeln und nicht an irgendeinem anderen Tag, in dem 365 Tage dauernden Jahr, haben viele nimmer so präsent. Wir versammeln uns heute als Arbeiterinnenklasse, branchenübergreifend, das Handwerk, Sozialbereich, Dienstleistungssektor, Sorgearbeit, als Saisonarbeitende und egal in welchem angestellten Arbeitsverhältnis wir arbeiten, ob das offizielle Arbeitsverhältnisse sind, inoffizielle Arbeitsverhältnisse, ob wir auch gerade arbeitssuchend sind und egal, ob wir gerade einer Arbeit nachgehen können oder nicht. Der 1. Mai soll uns mit Generationen an ArbeiterInnen vor uns und mit unseren Klassengeschwistern weltweit verbinden. Und um das zu verstehen, gehen wir mal 200 Jahre zurück. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die westlichen Kolonial- und Imperialmächte allmählich zu Industriestaaten. Menschenmassen mussten unter grässlichsten Bedingungen in den aufkommenden Fabriken und Betrieben schuften. Und genau die ArbeiterInnen haben beschlossen, diese Bedingungen nicht mehr hinzunehmen. Bedingungen, in denen es keine Hygiene- und Sicherheitsstandards gab. Arbeitstage von 12 Stunden und mehr waren Normalität. Und alle, von Kindesalter bis zum Seniorinnenalter, wenn sie das überhaupt erreicht haben in diesen Bedingungen, mussten schuften. Das, was wir heute als moderne Arbeiterinnenklasse kennen, ist entstanden und sie hat Besseres für sich eingefordert. Sie haben schon früh erkannt, dass eine Klassengesellschaft bestehend aus einer arbeitenden und einer besitzenden Unternehmerinnenklasse niemals gerecht für sie sein kann. Und so haben sich dann auch Theorien des Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus entwickelt.
In selbstorganisierten Bündnissen und Gilden kamen schon im frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien, der Wiege der Industrialisierung, Forderungen nach besseren Bedingungen auf. Die zentrale Bedingung dabei, oder die zentrale Forderung dabei, der 8-Stunden-Arbeitstag. Ja. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das erste Mal dokumentiert, dass der 8-Stunden-Tag über Arbeitsstreiks erkämpft wurde. Unter anderem vor genau 170 Jahren, am 1. Mai 1856 in Australien. Heute vor genau 140 Jahren, am 1. Mai 1886, kamen ArbeiterInnen am Haymarket Square in Chicago zusammen. Sie streikten gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen und forderten einen 8-Stunden-Tag. Am 4. Mai wird eine friedliche Streikversammlung am Haymarket gewaltsam von der Polizei niedergeschlagen und in der Menschenmenge explodierte eine Bombe. Neben 6 ArbeiterInnen und einem Polizisten, die durch die Bombe starben, werden unzählige weitere ArbeiterInnen von der Polizei ermordet. Bis heute ist nicht bekannt, wer die Bombe gezündet hat. Trotzdem wurden 8 Mitorganisatoren der Veranstaltung, die meisten von ihnen bekannte Anarchisten, festgenommen und 7 von ihnen zum Tode verurteilt. 50 Jahre später, 1936, stellte ein Untersuchungsausschuss fest, dass alle von ihnen unschuldig waren. Spätestens nach dem Haymarket-Massaker wurde der 1. Mai also zu einem bedeutenden Tag für die internationale ArbeiterInnenbewegung. Es folgte eine anti-anarchistische Verfolgungswelle von organisierten ArbeiterInnen, zum Teil vergleichbar mit dem antikommunistischen Verfolgungswahn im 20. Jahrhundert, heute bekannt als der Red Scare. Die 2. Internationale erklärte 1889 den 1. Mai zum jährlichen Kampftag der ArbeiterInnenbewegung. Unter anderem auch, um den gefallenen Klassengeschwistern des Haymarket-Massakers zu gedenken. Aufkommende sozialdemokratische Parteien saugten allerdings zunehmend jegliches revolutionäres Momentum aus dem 1. Mai. Bereits 3 Jahre später, 1892, erklärte Sébastien Faure, ein französischer Anarchist, den 1. Mai als Wahlsprungbrett für Machthungrige. In Österreich und Deutschland wird dies spätestens in den Nachwehen des Ersten Weltkriegs erkennbar.
Im Frühjahr 1919 wird der 1. Mai in der Weimarer Republik und der Ersten Republik Österreich zum arbeitsfreien Feiertag erklärt. Ein Feiertag, der aber keinen Bezug mehr zur Arbeiterinnenbewegung aufweist. Im gleichen Jahr wird die Münchner Räterepublik ausgerufen. Der Versuch, eine selbstorganisierte Region aufzubauen, verwaltet durch dessen ArbeiterInnen. Am 1. Mai 1919 wird diese Selbstverwaltung unter Mitwirkung einer starken Sozialdemokratie brutal militärisch zerschlagen. Hunderte ArbeiterInnen starben, Tausende wurden verhaftet und zum Tode verurteilt. Dieser brutale Angriff und auch Verrat ist nur ein Meilenstein im Zerfall der organisierten ArbeiterInnenbewegung im deutschsprachigen Raum, wobei richtiger von einer aktiven Zerstörung durch die sich neu formierende Herrschaftsstruktur zu sprechen ist. Eine Herrschaftsstruktur, in der die sozialdemokratischen Parteien eine einflussreiche Rolle hatten und bis heute haben. Eine starke und diverse ArbeiterInnenbewegung, geprägt durch revolutionäre Ideen des Anarchismus und Kommunismus, war spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg komplett zerlegt. Die Sozialpartnerschaft mit Kollektivvertragsverhandlungen wird etabliert. Die SPÖ verkauft sie bis heute als eine Best-Practice-Strategie, um den Klassenkampf zu befrieden und befriedet zu halten. Allerdings ist eine solche Befriedung in jedem Machtgefälle immer nur zum Vorteil der Mächtigen.
Und so wurde der 1. Mai zum eingangs erwähnten Feiertag. Seinen Wurzeln und seinem Potenzial als revolutionären Kampftag der internationalen ArbeiterInnenklasse komplett beraubt. Es wird Zeit, dass wir uns in Erinnerung behalten, woher der 1. Mai kommen ist und wohin wir damit gehen sollen. Denn als ArbeiterInnenklasse ist es unsere historische Aufgabe, nicht nur unsere erkämpften Rechte zu verteidigen, sondern dieses ausbeuterische kapitalistische System immer weiter zurückzudrängen und schlussendlich zu überwinden. Wir schicken solidarische Grüße an alle unsere GenossInnen und Klassengeschwister, die sich derzeit weltweit in Arbeitskämpfen befinden. Und wir wollen ganz kurz innehalten, um all jenen zu gedenken, die dabei ihr Leben gelassen haben.
Ja, und was lief beim 1. Mai in Freiburg? Ihr habt es eingangs vielleicht schon gehört. Dazu gibt es mehr am kommenden Montag. Wenn ihr es gleich wissen wollt, dann geht am besten ins Grün, ins Sedanviertel, wo das autonome 1. Mai-Fest noch läuft, mit viel Musik, gutem Essen, netten Leuten und interessanten Infoständen guter Initiativen. Die Gewerkschaft Verdi berichtet von der systematischen Missachtung gesetzlicher Mindeststandards und tariflicher Bestimmungen an den zahlreichen Musikschulen des Landes. Radio Dreieckland sprach mit Beate Schweißfurt, die in der Musikschule Offenburg-Ortenau unterrichtet. Sie berichtet, dass die schlechten Arbeitsbedingungen unter anderem dazu führen, dass es an den Musikschulen einen um sich greifenden Arbeitskräftemangel gibt und deshalb viele Kurse nicht mehr angeboten werden können. Aber gerade die Jüngeren würden sich dagegen organisieren. Man werde von den Musikschulen noch hören, und zwar auch im Wortsinn auf Demonstrationen.
Wer kritisiert die Arbeitsbedingungen an Musikschulen in Baden-Württemberg? Können Sie so ein ungefähres Bild für unsere Hörerinnen vermitteln?
Ja, gerne. Die Musikschule gibt es eigentlich nicht, weil Musikschulen sind sehr vielfältig, sowohl was ihre Rechtsform angeht, als auch was die Arbeitsgrundlagen angeht. Das ist auf einmal die kommunale Musikschule, die von einer Stadt getragen wird. Da gilt dann der TVÖD, der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Und da sind die Arbeitsbedingungen zumindest auf der rechtlichen Ebene sehr klar geregelt. Aber es gibt natürlich noch Zweckverbände, gemeinnützige GmbHs. Da ist dann die Frage, was die verabredet haben. Zum Teil nehmen die auch den TVÖD oder aber sie haben Haustarifverträge in Anlehnung an TVÖD. Bei den privat organisierten e.V. oder Schulen oder privaten Schulen kann es noch viel bunter werden, sodass schon von der rechtlichen Schiene her die Arbeitsbedingungen sehr unterschiedlich und nicht unbedingt gut sind.
Können Sie gerade zu dem letzteren Punkt vielleicht Beispiele nennen? Was ist nicht gut an den Arbeitsbedingungen?
Ja, wenn ich zum Beispiel an einer EV-Musikschule angestellt bin oder eben gerade nicht angestellt bin, sondern als Honorarkraft tätig bin, dann habe ich da, wie auch an den anderen Schulen, das Problem, dass ich als Honorarkraft ja eigentlich selbstständig bin und damit natürlich auch das volle wirtschaftliche Risiko trage. Ich habe von meinem Arbeitgeber keinerlei Absicherung. Es gibt keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Es gibt keine Rentenversicherung über den Arbeitgeber, was es ja im öffentlichen Dienst im Rahmen der Zusatzversorgung durchaus gibt, sondern die Freiberufler sind über die KSK versichert. Und ich muss alles Equipment selber stellen. Also es ist im Prinzip wie bei jedem Selbstständigen auch, nur dass die KollegInnen, die dort tätig sind, oft nur für einen einzigen Arbeitgeber tätig sind. Und dann natürlich Schwierigkeiten haben, sich auch am Markt zu behaupten. Das ist nicht ganz einfach. Ist aber jetzt ein generelles Problem, was im Zuge des Herrenberg-Urteils angegangen worden ist. Da gibt es im Moment eine Übergangsregelung bis Ende 27, dass die Rentenversicherungen da stillhalten werden. Aber geregelt ist da im Moment auch noch nicht wirklich was.
Das Herrenberg-Urteil, ist das das Urteil gegen Scheinselbstständigkeit oder um was handelt es sich da?
Ja, ganz genau. Es geht um dieses Urteil, das eine Kollegin geklagt hat, die als Honorarkraft tätig war und die, wo dann festgestellt wurde, dass sie schon seit Jahren eigentlich sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen wäre. Und das hat natürlich Wellen geschlagen, weil davon nicht nur die Musikschulen betroffen sind, sondern auch ganz andere Institutionen. Das ist aber eine Sache, die rein die arbeitsrechtliche Seite, die Frage, wie MusikschullehrerInnen bzw. KollegInnen an den Volkshochschulen und ähnlichen Institutionen rechtlich abgestellt sind. Was Verdi im Moment auch sehr stark kritisiert, ist die Frage, welchen Inhalt eine Beschäftigung an einer Musikschule eigentlich noch ausmacht, in Bezug zum Beispiel auf die Eingruppierung. MusikschullehrerInnen sind in 9b eingruppiert und das ist natürlich für Menschen, die ein Hochschulstudium haben, die absolut falsche Entgeltgruppe. Eigentlich sollte man da in Entgeltgruppe 13 sein. Man könnte eventuell auf Entgeltgruppe 11 argumentieren von Arbeitgeberseite, aber dass 9b der falsche Ansatz ist, hat mittlerweile sogar der Verband der Musikschulen erkannt und plädiert da auch, dass man an die Eingruppierung rangehen müsste. Nur ist natürlich der Verband der Musikschulen nicht Tarifpartner.
Wer ist Tarifpartner? Achso, das sind dann die jeweiligen Träger natürlich, ne?
Tarifpartner wäre, soweit die Musikschulen denn im Tarifverband TVÖD sind, natürlich die dortigen Verhandlungspartner. Das wäre auf der einen Seite Verdi, auf der anderen Seite der Verband der kommunalen Arbeitgeber, die dann in den laufenden Tarifrunden jeweils dieses Thema bearbeiten. Da ist aber bisher von den Arbeitgebern auch nur das Gespräch in die Richtung verweigert worden, dass man da mal rangehen könnte. Und der Verband der Musikschule sieht natürlich im Moment ganz krass, dass es an den Musikschulen Fachkräftemangel gibt und dass es jetzt schon schwierig ist, in einzelnen Fächern überhaupt KollegInnen zu finden, die bereit sind, zu arbeiten für dieses Geld.
Mhm. Wie sieht das dann aus? Welche Folgen hat das?
Das heißt, dass die Musikschulen in einzelnen Bereichen dieses Angebot einfach nicht mehr anbieten können. Also wenn ich jetzt für die elementare Musikpädagogik keine Fachkräfte finde, dann kann ich eben diese Altersklasse der kleinen Kinder nicht mehr adäquat an die Musik heranführen, weil einfach keine Menschen da sind, die das tun. Also da ist es im Moment recht krass, aber es zeichnet sich auch in anderen Fächern ab, dass es nicht ganz einfach ist, an Personal zu kommen.
Möchten Sie vielleicht noch etwas zum Stellenwert der musikalischen Ausbildung sagen? Vielleicht auch im Hinblick auf den immer weiteren Einsatz von künstlicher Intelligenz?
Ich würde gerne noch, bevor ich das mache, ein paar Punkte ansprechen, die uns einfach auch auf den Nägeln brennen sehr, weil einfach viele Sachen, die eigentlich geregelt sind, an den Musikschulen eben nicht umgesetzt werden. Und das ist eigentlich eine zentrale Sache, die wir auch sehr kritisieren. Im Prinzip ist ja der Arbeitgeber dafür verantwortlich, Arbeitsmittel bereitzustellen. Das geschieht an Musikschulen nicht. Die KollegInnen arbeiten alle mit privatem Equipment, mit privaten Instrumenten, die extrem teuer sind. Selbst deren Wartung wird von Arbeitgeberseite nicht übernommen. Das bleibt an den KollegInnen hängen. Zum Teil wird dann angeboten, ja, man könne ja auf Dienstinstrumenten spielen. Das sind dann Instrumente aus dem Fundus. Die werden sonst an die Anfängerschüler ausgeliehen. Und sind natürlich für einen künstlerisch wertvollen und anspruchsvollen Unterricht dann in keiner Weise geeignet. Man geht auch nicht hin und gibt einem Zimmermann einen Handbohrer in der Hand und sagt, lieber Zimmermann, jetzt mach deinen Job ordentlich. Und auch was so Zuschläge angeht, Samstagsarbeit, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit, die stehen zwar im Tarif, werden aber nicht ausgezahlt. Und da sind mittlerweile also viele, auch jüngere Kollegen, die sich vernetzen und sagen, nee, das geht so nicht. Und es ist im Moment da eine ganz aktive Gruppe in Baden-Württemberg, die sich so 2 bis 3 Mal trifft im Jahr persönlich und so alle 2 Monate ein Online-Treffen macht. Und da kann man natürlich gerne mitmachen. Wenn man einfach eine Mail schreibt, musik@verdi.de, wer Interesse hat, ist da natürlich gerne aufgerufen, sich uns anzuschließen. Zu Ihrer Frage. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Fachfrau in Sachen KI. Ich sehe aber, dass wir in der musikalischen Bildung auf dieses Persönliche eingehen, auch mit KI letztendlich nicht verzichten können. Wir werden gerade in der musikalischen Grundbildung, werden wir meiner Meinung nach nicht viel mit KI machen. Denn es ist immer noch, Musikvermittlung hat ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Mhm. Und dieses prägende Vorbild der Lehrkräfte ist was, was wir mit KI nicht werden ersetzen können. KI wird sicherlich ein Hilfsmittel sein, was man zielgerichtet pädagogisch einsetzen kann. Aber es wird meiner Meinung nach den Musikunterricht nicht ersetzen. Also ich sehe das nicht, dass da, zumindest in absehbarer Zeit, sehe ich nicht, dass da ein KI-generierter Musikunterricht stattfinden wird.
Die Musik ist ja auch was sehr Persönliches.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, KI kann helfen. Das sicher, wenn ich einer KI sage, sie soll eine bestimmte Harmoniefolge generieren und da eine Melodie drüber schreiben. Ich denke, sowas kriegen geht, sowas wird gemacht. Aber was da eigentlich emotional hinter einer solchen Musik steckt, da ist KI natürlich am Ende, weil KI und Emotion, das passt nicht so wirklich.
Am 4. Juli 2026 trifft sich die AfD in Erfurt zu ihrem nächsten Bundesparteitag, um den demokratiefeindlichen und laut Verfassungsschutz in Teilen rechtsextremen Inhalten der Partei etwas entgegenzusetzen, ruft das Bündnis Widersetzen zu einem breiten, friedlichen, bunten und kreativen Protest auf. Um noch mehr Menschen als bisher eine Teilnahme zu ermöglichen, organisiert Widersetzen Freiburg eine dreitägige Reise nach Erfurt, die politisches Engagement, kulturelles Interesse und Stadtbummeln verbindet. Mehr dazu hört ihr in diesem Beitrag, der bei einer Infoveranstaltung im Vorfeld entstand.
Wir wollten zu dem üblichen, zu der üblichen Aktion von Widersetzen in Bussen an einer Nacht hinzufahren, auf die Demo zu gehen oder Aktion zu machen und wieder zurückfahren, einfach ein alternatives Angebot machen, das so ein bisschen komfortabler ist, ein bisschen bequemer. Und weil Erfurt ja auch eine ganz hübsche Stadt ist, das so ein bisschen verbinden mit auch ein bisschen Kultur, wenn man Lust drauf hat. Wir stellen euch jetzt, oder Fendin vor allem, stellt euch Widersetzen insgesamt vor. Ich stelle euch ein bisschen mehr die Busreise vor, dann sagen wir was zu Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten. Und dann gibt es natürlich auch noch Raum, dass ihr Fragen stellen könnt, Sachen besprechen könnt.
Widersetzen ist eben ein bundesweites Aktionsbündnis, ein Bundesbündnis, ein Aktionsbündnis, wo eben sich verschiedene Gruppen bundesweit und lokal organisieren. Eben Widersetzen hat so das Ziel, eben Widerstand gegen die AfD und generell gegen irgendwie Faschismus und rechte Politik durch massenhaften zivilen Ungehorsam zu machen. Sowas kann eben unter anderem sein der AfD-Parteitag, wo wir zusammen hinfahren, aber auch lokale rechte Aufmärsche in Berlin, in Nürnberg und in ganz vielen anderen Städten. Woher kommt Widersetzen? Also der Ausgangspunkt war so ein bisschen der AfD-Bundesparteitag in Essen 2024, wo sich schon aktive Strukturen wie zum Beispiel der VVN-BDA und Aufstehen gegen Rassismus mit anderen Bündnissen lokal in den Städten zusammengeschlossen hat, um eben große Kundgebungen zu machen. Genau, das war natürlich irgendwie so ein bisschen ein politischer Moment, eben auch die Veröffentlichung durch die Remigrationspläne im Januar 2024 haben wir als bundesweiten Großdemos geführt und da hat man eben auch so ein bisschen den Aufschwung von den Studis gegen rechts und generell so der wachsenden antifaschistischen Bewegung genommen, die Idee verfolgt, eben einen Schritt weiter zu gehen, das eben durch zivilen Ungehorsam, so ein bisschen inspiriert wurde das Ganze von Dresden Nazifrei, wo es im Jahr 2010 in Dresden einfach zu einer großen antifaschistischen Demo gekommen ist, wo der Polizeipräsident dann eben von seiner Sicht die Lage so formuliert hat, dass es eben nicht verhältnismäßig oder vertretbar gewesen wäre, das Demonstrationsrecht gegenüber eben der gegenüber den Rechten durchzusetzen, so dass eben die große Anzahl von Blockierenden einfach überwiegt hat und die Polizei dort nichts mehr machen konnte. Genau, dadurch, dass eben so mit den lokalen Bündnissen, auch eben mit Gemeinsam Laut und dem Städtebündnis sich so ein bisschen dagegen entschieden wurde, in der Bündnisarbeit zivilen Ungehorsam zu machen, ist dann eine eigene Initiative daraus entstanden. Und die Namensgebung kam durch das Versammlungsgesetz in NRW. Das kriminalisiert nämlich die Blockadeaufrufe und deswegen wurde eben nicht zum Blockieren aufgerufen, sondern zum gemeinsamen Widersetzen. Das Ganze hat dann eben begonnen über eine bundesweite Auftakt-Videokonferenz mit 170 Teilnehmenden aus deutschlandweit, aus verschiedenen Bewegungen, die dann zusammen entschieden haben, Widersetzen wird umgesetzt und somit war in Essen eben auch der erste Praxistest. Es gab 10 Wochen Zeit zu mobilisieren. Insgesamt waren dann 7.000 Widersetzende bei den Aktionen dabei und über 50.000 Gegendemonstranten eben in Essen und es war somit der größte Protest in der Stadtgeschichte von Essen. Was hat man daraus mitgenommen? Es war einfach eine große Selbstwirksamkeit. Viele haben ihre ersten Erfahrungen in zivilem Ungehorsam gemacht und es wurde aber auch festgestellt, dass eben noch Strukturen fehlen, auch die Antirepressionsarbeit ist nicht so gut aufgestellt und einfach noch wenig Ressourcen vorhanden. Und deswegen wurde in einem Auswertung und in einem eben Aktionstreffen in Göttingen dann entschieden, okay, wir machen weiter, wir wollen aus unseren Fehlern lernen und haben dann in Leipzig im Oktober 2024 die aktiven Konferenz gehalten, wo dann eben einfach nochmal ein stärkeres Selbstverständnis für die Bewegung erarbeitet wurde. Der nächste Bundesparteitag war dann eben eine größere Herausforderung, eben durch die vorgezogene Bundestagswahl. Es gab 12 Wochen Vorbereitungszeit und in Riesa waren dann 15.000 Teilnehmende und 12.000 eben auch bei den widersetzten Aktionen dabei. Das hat auf jeden Fall zu einem Aufschwung der Bewegung geführt und das natürlich irgendwie auch bestärkt durch die mediale Aufmerksamkeit. Und so sind auf jeden Fall nochmal weitere Ortsgruppen bundesweit zusammengekommen. Der politische Ansatz von Widersetzen ist eben, Bundesaktionsbild zu haben durch einen Aktionskonsens, an dem sich verschiedene Gruppen beteiligen können. Es sind eben verschiedene Bewegungen von queer-feministischer bis zur Klimabewegung. Und dadurch eben einfach eine große Beteiligung und das Ziel ist eben auch, den Schutz durch die Masse dann zu haben. In Freiburg ist eben auch von Anfang an mithin mobilisiert worden. Zuletzt waren beim Bundesparteitag in Riesa 7 Busse aus Freiburg geplant, die dann aber auf 10 erhöht wurden, einfach weil es eine große Anzahl an Menschen gab, die dorthin mitfahren wollten und auch bei der Gründung der AfD-Jugend in Gießen, wo 50.000 Menschen eben insgesamt dort waren, sind aus Freiburg 12 Busse hingefahren. In Freiburg gab es auch 2 Veranstaltungen der AfD, die im Bürgerhaus in Zähringen eben eine Auftaktkundgebung abgehalten hat und bei der letzten Veranstaltung im Februar 2026 konnte dann eben unter anderem auch die Veranstaltung der Beginn um 75 Minuten verzögert werden. Und was ist ziviler Ungehorsam überhaupt? Ziviler Ungehorsam bedeutet eben, dass Menschen absichtlich und gewaltfrei gegen Gesetze oder Regeln staatlicher Anordnung verstoßen, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen oder politische Änderungen anzustoßen. Durch das Grundgesetz kann ziviler Ungehorsam mitunter zulässig sein, also So können etwa Sitzblockaden durch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gedeckt sein. Welche Sanktionen dann aber trotzdem drohen können, wenn ziviler Ungehorsam gegen das Recht verstößt, das lernen wir eben in Demo-Trainings. Das sind eben Trainings, die vor Aktionen angeboten werden, auch von Widersetzen in Freiburg, wo man einfach sich selber dann darauf vorbereitet, wo genau es einfach einen inhaltlichen Teil gibt, aber auch einen praktischen Teil und einfach ein paar Szenarien besprochen werden. Genau, das ist eben auch wichtig, dass man so ein Training besucht, dass man gut vorbereitet ist, um dann zur Demo oder zur Aktion zu gehen. Und wichtig ist eben auch, Menschen, mit denen man gemeinsam anreisen kann, eine sogenannte Bezugsgruppe zu bilden, in der man sich dann gegenseitig unterstützen kann. Jetzt machen wir weiter mit dem Inhalt zu Widersetzen Plus.
Ich bin im Herbst 24 zu Widersetzen Freiburg gestoßen und ich war einfach ziemlich begeistert von dem Engagement, sich auf diese Aktionen bei den Parteitagen vorzubereiten. So viele Menschen, die Interesse hatten, da was zu unternehmen und auch eine sehr sorgfältige Vorbereitung. Also ich war auch in so einem Aktionstraining zum Beispiel. Ja, ich fand das prima, wie aufmerksam und vorsichtig und sorgfältig alles vorbereitet wird. Ich war dann eben in Riesa und später auch in Gießen dabei und wenn ich davon erzählt habe, so in meinen Kreisen, dann war oft die Reaktion, ah ja, das ist toll und prima und so, aber also über Nacht mit dem Bus fahren und dann Demo und dann wieder über Nacht heimfahren, das schaffe ich nicht, das packe ich nicht. Und so ist überhaupt die Idee entstanden, eine andere Möglichkeit anzubieten, die halt ein bisschen, wie gesagt, bequemer und komfortabler ist für Menschen, die es aus irgendwelchen Gründen nicht können oder nicht wollen. Also gerade meine Altersgruppe, da sind viele einfach, die sagen, das packe ich nicht mehr, da kann ich morgens meine Knochen zählen, wenn ich eine Nacht im Bus verbracht habe, das schaffe ich einfach nicht. Aber es ist natürlich für alle, egal welche Altersgruppe, kann es eine Variante sein oder eine Alternative sein. Und dann haben wir angefangen, eben uns zu überlegen, wie man das gestalten könnte und ein bisschen rumtelefoniert und ein paar Unterkunftsmöglichkeiten aufgetan, wo jetzt erstmal Übernachtungsplätze reserviert sind und uns erstmal so ein bisschen grob informiert, wie kann man auch gemeinsam anreisen, wie ist das mit einer Busfahrt, mit einer Bahnfahrt als Gruppenreise. Das erläutern wir nachher alles noch ein bisschen genauer. Und wie kann man das so ein bisschen einbetten auch in gemeinsame Aktion, wo man sich miteinander austauschen kann als Reisegruppe zu der ganzen Aktivität dann in Erfurt. Soweit mal, ne? Also so ein grober Zeitplan könnte sein, dass man sich 8.30 Uhr etwa irgendwo in Freiburg trifft, also sei es für eine Bahngruppenreise oder für eine Busreise, dass man am frühen Nachmittag in Erfurt ankommt, ein bisschen Zeit zur Verfügung hat, alle, die Interesse haben, sich dann auch später nochmal um 18 Uhr treffen, wo man noch sich gemeinsam genauer vorbereiten kann auf den Demo-Tag, also zum Beispiel nochmal neu entscheiden kann, an welcher Aktivität möchte ich denn gerne teilnehmen, mit wem tue ich mich zusammen, um da so Paare, Buddies zu bilden, um eben nicht alleine auf der Demo oder bei einer Aktion zu sein und überhaupt einfach miteinander im Gespräch sein zu können, was da jetzt auf einen zukommt und ja, wie man diesen Demo-Tag miteinander auch verbringen möchte. Dann könnte es eben am Demo-Tag selber verschiedene Varianten geben. Also zum Beispiel eine Gruppe, die sagt, wir sind bereit, auch ganz früh auf den Beinen zu sein, bei einer frühen Blockadeaktion zum Beispiel schon mitzumachen und das Frühstück auf später zu verschieben und dann vielleicht wieder zur Demo zu gehen. Dann kann es eine Gruppe geben, die sich auf etwa 9 Uhr trifft, nach dem Frühstück gemeinsam zur Demo geht, vielleicht auch gemeinsam ein Banner vorbereitet hat, gemalt hat oder irgendwie hat drucken lassen und sich hinter diesem Banner auch versammeln mag für die Demo. Oder wer sagt, ich will das unabhängig machen, ich bin da in der Stadt unterwegs und mache das für mich, ist genauso in Ordnung. Aber abends gibt es dann nochmal die Möglichkeit, sich wieder zu einer Sharing-Runde zu treffen, um sich auch auszutauschen, wie der Tag verlaufen ist und wie es einem da ergangen ist. Zwischendurch natürlich die Möglichkeit, in Erfurt die Zeit für sich so zu verbringen, wie man das gerne möchte und von der Stadt auf was zu haben. Am Sonntagvormittag könnte es dann noch eine Stadtführung geben. Da ist jemand gerade dran, zu überprüfen, wer das vielleicht übernehmen würde. Da muss man gucken, ob da genügend Interesse dann auch besteht. Und dann würde es eben eine gemeinsame Rückreise irgendwas zwischen 13 und 15 Uhr geben. Ja, dann gibt es eben 3 Möglichkeiten, wo wir bisher Reservierungen haben. Einmal gibt es dieses Opera Hostel. Da kann man in Mehrbettzimmern unterkommen. Ihr könnt es nächstes Jahr für einen moderaten Preis. Das wäre die eine Unterkunftsmöglichkeit. Die zweite ist die Jugendherberge. In 6 Bettzimmern, da haben wir im Moment 40 Plätze reserviert. Dann gibt es noch die richtige Komfortvariante. Im Augustinerkloster, da sind 15 Doppelzimmer im Moment reserviert. Das ist die richtige Luxusvariante. 140 Euro für das Zimmer pro Nacht, also dass man sich dann zu zweit teilen kann. Da ist Frühstück dabei, die Lage ist halt relativ angenehm mitten in der Innenstadt, wenn man sagt, ich möchte in der Stadt was unternehmen und von der Stadt was haben. Genau, und das ist jetzt mal eine Variante, wie eine Zugreise aussehen könnte. Morgens 8.55 Uhr abfahren am Freitag. Am Sonntag jetzt mal eine Variante, wo man gegen 8 wieder zu Hause wäre. Hat den Vorteil, dass man eine Gruppenreise auch noch ein bisschen erweitern kann. Also man kann das gebuchte Kontingent einmal verändern bei der DB und man kann relativ großzügig stornieren. Deswegen haben wir die Variante jetzt mal aufgenommen. Für die Busreise müssen es deutlich mehr Leute sein. Also das lohnt sich, glaube ich, erst ab 20, 30 Leuten. Da haben wir so allererste Infos gekriegt, also von einem Unternehmen in Waldkirch. Und also das sind Sachen, wo wir uns noch weiter drum kümmern würden.
Im Anschluss an die Veranstaltung haben Juli von der Awareness AG und Anton von der Mobi AG noch ihre inhaltliche Arbeit und ihre Aktivitäten vorgestellt.
Ich bin Juli von Widersetzen und in der Awareness AG und wir betreiben im Prinzip emotionale Fürsorge. Wir achten sehr darauf, dass es verschiedenen Menschen gut geht, sowohl in Aktionen als auch danach. Und was auch sehr, sehr schön ist, wir als Awareness möchten eben, dass das Konzept nicht in der AG bleibt, sondern dass grundsätzlich die Menschen einfach aufeinander achten und dass wir eben ja im zwischenmenschlichen Bereich füreinander da sind. Da geht es eben darum, wenn es mal einer Person nicht so gut geht, dass man im ersten Moment für die Person sorgt und schaut, dass die Bedürfnisse in der Situation erfüllt werden und dass die Person möglichst damit auch nicht alleine bleibt. Und das ist so das Grundprinzip. Genau, was vielleicht für Menschen wichtig ist, die sich noch nicht so viel mit Widersetzen auseinandergesetzt haben. Man kann auch bei uns in der Awareness eben mit aktiv sein, ohne selber in Aktion zu gehen, weil wir uns eben halt spezifisch emotional um Menschen kümmern möchten.
Wenn jetzt jemand denkt, ja, das könnte etwas für mich sein, wo und wann könnte sich die Person denn, könnte die Person zu euch stoßen?
Sehr gerne auf jeden Fall beim Onboarding, beim nächsten aktiven Plenum. Das ist dann im April am 27. Das ist ein Montag. Und grundsätzlich kann man Widersetzen Freiburg zum Beispiel auf Instagram suchen. Und hin und wieder gibt es vielleicht auch irgendwie Plakate, Sticker, Infostände, wo man auf uns aufmerksam wird.
Wir haben natürlich eine Website, die ist www.widersetzen-fr.de. Ja, da findet man auch unsere Mail. Und dann kann man uns einfach schreiben, wir schreiben verhältnismäßig schnell zurück, ne? Haben wir auch alle andere Sachen zu tun, wenn Netter nicht bezahlt, entgegen der Behauptung der AfD. Und dann melden wir uns, dann kannst du auch dazu kommen. Wir als Mobi AG sind, glaube ich, so die am meisten sichtbare Gruppe von Widersetzen. Wir stehen an irgendwelchen Ständen, beim Kraftclub-Konzert zum Beispiel letztens, und dürfen dann auch gratis rein, das ist ein bisschen cool. Nee, aber wir stehen halt an Ständen, sind bei irgendwelchen Festen da, wenn irgendwie bei irgendwelchen Parteiversammlungen, bei irgendwelchen Vereinen gehen wir halt hin und stellen uns vor als Widersetzen, was wir so machen, was unsere Mission ist, wie das wird, wie cool das wird, und versuchen halt Leute noch dazu zu holen. Und was jetzt über die nächsten Wochen oder Monate laufen wird, ist halt unsere große Mobi-Kampagne, denn wir haben uns ein großes Ziel gesetzt als Widersetzen. 1200 Freibobis sollen mitkommen nach Erfurt und da zusammen mit Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet den AfD-Parteitag zu verhindern. Dafür müssen halt die Leute zuerst mal angesprochen werden, und genau das machen wir. Also wir werden ganz viele Kampagnen in den nächsten, Kampagnen-Events in den nächsten Monaten abhalten, Versammlungen, Vorträge, Stände, Ansprachen und so weiter und so fort, um richtig viele Menschen von unserer Idee zu überzeugen, dass wir nämlich glauben, dass wir uns massenhaft widersetzen müssen, um die AfD als faschistisch zu brandmarken, zu benennen, dass es eben nicht einfach eine ganz normale Partei ist, die halt so ein bisschen rechts ist, sondern einfach wirklich eine Faschopartei, und dass wir es im Idealfall auch wirklich verhindern können, wenn wir alle hinfahren. Und dafür, du hast ja schon eine große Aktion angeteasert. Die nächste große Aktion ist halt gar nicht in Freiburg, sondern in Erfurt. Da fahren wir alle hin, vom 13. bis zum 19.04. Große Gaudi, größtes antifaschistisches Treffen in Deutschland in dieser Zeit. Und da reden wir dann mit allen Erfurtis und versuchen halt die Leute in Erfurt davon zu überzeugen, dass genau diese Mission, ich kann das versuchen, ein bisschen zu umreißen, wir da umsetzen können. Das finde ich toll.
Ja, da habt ihr euch einiges vorgenommen.
Nicht?
Und wenn sich jetzt jemand einbringen möchte?
Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Man geht zum Beispiel einfach auf die Website von Widersetzen auf der Bundesebene und kann sich da für die Aktionskonferenz anmelden. Die ist direkt am Wochenende davor, am 11. und 12. In Erfurt. Und oder man geht auf die Website studiesgegenrechtserfurt.de, alles in einem Wort ohne Bindestriche und Punkte, und kann sich da für die Aktionswoche anmelden. Und da muss man nur hinfahren, da gibt es so eine Bettenbörse, für Essen ist gesorgt, für alles andere ist gesorgt, Programm, es gibt ein paar Konzerte, ein paar Social Events, und da kann man einfach mitmachen.
Und zum Schluss gibt es noch den Witz der Woche, den hat uns das Bundeskabinett zugeliefert. Man dankt.
Das Mittagsmagazin hat auch einen Witz, den Witz der Woche. Zulieferer, das Bundeskabinett. Der politische Witz der Woche steckt im Kabinettsentwurf zur Gesundheitsreform. Da gibt es den speziellen Posten der Versicherung von Bürgergeldempfängerinnen. Sie sind in der gesetzlichen Krankenversicherung und der Staat zahlt dafür pro Kopf eine Pauschale. Nur die deckt nicht die Kosten. Deshalb müssen die Kassen und letztendlich die gesetzlich Krankenversicherten 12 Milliarden drauflegen. Wer privat versichert ist, und das sind ja meist nicht die Ärmeren, ist da fein raus. Gerecht wäre es daher, wenn der Staat alles bezahlt. Nun ist die Staatskasse wie üblich angeblich klamm. Das ist sie, weil gerade daraus reichlich Wahlgeschenke entnommen wurden. Das mal beiseite gelassen. Könnte man ja auch Steuern erhöhen. Dem stünde ja die Entlastung der gesetzlich Krankenversicherten gegenüber und am Ende würden nicht nur sie bezahlen. Das kommt aber nicht. Finanzminister Klingbeil, SPD, legt stattdessen 250 Millionen aus Bundesmitteln drauf und 2028 nochmal, und das soll dann irgendwie weitergehen, bis die 12 Milliarden erreicht sind. Ich erspare mir mal die Rechnung, bis wann das sein wird. Jedenfalls wird es dann nicht mehr diese Regierung geben und Klingbeil und Merz sind das Problem los. Auch die zusätzlichen 250 Millionen gibt es nicht wirklich, denn gleichzeitig wird der Zuschuss zur Krankenversicherung um 2 Milliarden Euro gekürzt. Das ist der Witz und es ist ein schlechter Witz.
Damit geht das Infomagazin beim Radio Dreieckland am 1. Mai 2026 zu Ende. Ihr hörtet es auf 102,3 MHz oder per Livestream über rdl.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.